Autotelefon, der Podcast über Autos.
Hallo, mein lieber Stefan.
Hi, Jonas.
Ich sitze heute im Auto, das wirst du sehr, sehr leicht erraten. Es hat eine Länge von 4,25 Meter, ist ein Dreitürer und ich halte es auf jeden Fall für einen Future Classic, also für einen künftigen Klassiker, für ein Auto, was man sich mal auch hätte zurückstellen können in seine Halle, die man ja auf jeden Fall angemietet haben sollte. Und die Produktion des Autos wurde im Dezember 2012 eingestellt.
Oh Gott, 2012 schon. Und das soll leicht sein für mich zu erraten.
Ja. Ich kann gerne noch ein bisschen weiter dir auf die Sprünge helfen.
Ja, das musst du.
Es ist bis ins Jahr 2024 war es quasi das letzte kompakte Auto der Marke. Und jetzt kommt wieder ein Auto auf den Markt, was die gleiche Ziffer im Namen hat, immerhin.
Die gleiche Ziffer? Mhm. Also hat das irgendwie...
Die Ziffer ist die 3. Glückszahl.
Mazda 3 gibt es aber schon. Ja. Audi A3, Q3 gibt es auch.
Die Heckansicht ist wahrscheinlich das Schönste an dem Auto für viele Menschen, weil es so ein bisschen an den Schnürchensarg erinnert.
An Schnürchensarg? Also an Volvo? Mhm. Gab es ein Volvo? Nee, du führst mich auf die falsche Fährte, sag's einfach.
Der Volvo C30, den ich meine. Den ich wirklich, wann immer ich noch einen rumfahren sehe, mich immer wieder freue und sage, wow, cool, wie man auf kompakten Abmessungen eigentlich ein ganz schönes Auto hat bauen können.
Ja, Anfang aber ohne Package-Ingenieure, aber sonst ganz schick.
Das war ästhetisch, ne? Das ist ein Viersitzer mit hinten zwei Einzelsitzen, also eigentlich ziemlich cool.
Ja, aber ich fand den irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nicht... Da haben sie zu viel dem Design geopfert. Ich fand ihn auch gut anzusehen, aber die haben ihn ja positioniert zum Golf, so auch vom Preis her, weil sie konnten ja keine billigen Autos machen, können sie ja noch nicht. Und dann war das ein gnadenlos überbezahlter Wagen zum Preis, vom Nutzwert eines Polo. Und das, ich glaube, das war der Grund, warum nicht so allzu viele den gekauft haben. Aber ja, aussehen tat er gut. Und der kommt jetzt zurück.
Der kommt nicht zurück, aber die 30 kommt zurück, nämlich in Form des EX30, über den wir heute vor allen Dingen reden wollen. Und ich war verwundert, dass es so lange, also 12 Jahre lang, gab es also keinen Volvo mit einer 30 im Namen. Ja. Der V40 war ja noch so ein bisschen so ein skandinavischer Schönling, der da in der Golfklasse so ein bisschen mitmischen durfte. Hat auch seine Vor- und Nachteile gehabt, aber ich erinnere mich an Gespräche mit dem Volvo-Pressesprecher vor einigen Jahren, wo ich meinte, ja, kann es denn sein, dass es nochmal was Kompakteres gibt bei Volvo? Und damals hieß es, nee, auf keinen Fall. Nein. Wir machen jetzt große Premium-Schlachtschiffe und so weiter. Und zack, ist die Elektroplattform da. Und auf der Elektroplattform, auf der auch der Smart Hashtag 1 und Hashtag 3 stehen, also Geely-Plattform sozusagen, kommt jetzt der Volvo EX30 um die Ecke und wir haben schon drüber gesprochen, ich konnte den vor einigen Tagen in der Hansestadt Hamburg fahren und ich muss sagen, das war wirklich ein Auto, ich will jetzt nicht zu viel verraten vorab, aber ein Auto, was auf jeden Fall in vielen Dimensionen anders ist, als man sonst so Autos bisher kannte. Jetzt nicht die Neuerfindung des Automobils, aber da hat man schon sehr viel Mut bewiesen auf jeden Fall mit dem Auto.
Okay, und warum darfst du noch nicht so viel verraten? Ist noch Sperrfrist drauf, oder?
Nö, sonst wäre die Folge jetzt ja schon nach 4 Minuten und 14 Sekunden zu Ende.
Aber du musst jetzt trotzdem mal sagen, was jetzt das Besondere daran ist, außer dem Design.
Das Interieur natürlich. Das Interieur ist nur für Tesla-Fahrer wahrscheinlich zu überkandidelt und zu überladen. Ja. Aber für alle, die nicht aus dem Tesla in so ein Auto umsteigen, die werden sich erstmal fragen, ob da irgendwie die Hälfte fehlt an gewohnten Instrumenten. Und da hat also wirklich, wie sie es dort gesagt haben, wurden in Car Clinics, also in Befragungen potenzieller Kunden, wurde also eine Anzeige nach der nächsten gestrichen und auf ein Head-Up-Display wurde verzichtet, weil man sich dieses bei Head-Up-Displays sehr übliche Loch in der Armaturentafel vorne wollte man sich nicht leisten aus ästhetischen Gründen. Also da ist wirklich alles komplett schlicht. Und es gibt nur einen aufrecht stehenden zentralen Touch-Bildschirm, wie beim Tesla. Und der unter anderem auch die Geschwindigkeit anzeigt. Also was wirklich, du guckst als Fahrer auf die Straße und sonst hast du keinerlei weiteren Anzeigen, die jetzt vor dem Lenkrad noch angeordnet wären.
Also da ist gar keine Armatur, kein Drehzahlmesser, Drehzahlmesser im Elektroauto braucht man nicht unbedingt, aber
kein
nix. Also das, ich finde, also es haben ja schon einige experimentiert mit einem Zentraltacho, zum Beispiel der Mini, weiß gar nicht, ob die das immer noch machen, ich habe das immer falsch gefunden, weil ich bin jetzt nur nicht ständig am Kontrollieren, wie schnell ich fahre, aber ich möchte irgendwie nicht drüber nachdenken, dass ich jetzt mal nach rechts gucken muss, um zu gucken, wie schnell ich fahre. Ich möchte es irgendwie schon irgendwie im normalen Blickfeld haben. Aber es hat sich ja auch noch nicht so flächendeckend durchgesetzt, muss man ja sagen. So viele Autos machen das ja nicht. Aber es ist natürlich interessant und als Innenraumdesigner feiert man das wahrscheinlich, dass man da ein paar Freiheiten hat und ein paar neue Sachen ausprobieren kann. Aber ich glaube ja, dass ich nicht der einzige konservative Autofahrer bin, sondern dass das Autofahren an sich irgendwie sowas ist, wo man von seinen Gewohnheiten nicht so gerne abweicht. Da bin ich mal gespannt, ob sich das durchsetzt. Aussehen tut's, also ich habe auch schon Fotos gesehen, der Aussehen tut's schon ganz, ganz schick und sehr nordisch irgendwie auch so, ne? So skandinavisches Design.
Ja, ideal. Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft, mit so viel Weglassen überhaupt nordisches Design zu erschaffen. Das hat auch viel mit dem Ambientelicht zu tun, was in dem Auto auch wirklich für diese Fahrzeuggröße auf jeden Fall ganz, ganz schön umgesetzt ist. Da kannst du dann auch so Polarlichter simulieren und also kannst du schon schöne Sachen machen. Aber nochmal zu dieser Anzeige zurückzukommen, das ist wirklich eine reine Gewohnheitssache. Nach wenigen Kilometern hast du dich umgestellt und du merkst, dass der Ort, wo jetzt die Geschwindigkeit eingeblendet wird, nämlich ein leichter Blick nach rechts, wesentlich besser ist eigentlich. Also ich fand es angenehmer, weil dein erweitertes Blickfeld viel mehr auf dem Straßengeschehen bleibt. Sobald du deine Augen nach unten richtest, siehst du eigentlich nicht mehr, was vor dir passiert. Wenn du nur so ein bisschen nach rechts schaust, siehst du noch komplett, wer vor dir fährt, ob da vielleicht ein Kind auf die Straße rennt oder nicht. Also es ist eigentlich unter Sicherheitsaspekten ist es der bessere Ort für die Geschwindigkeit, meiner Ansicht nach.
Okay, ich habe hier gerade heimlich nochmal gegoogelt und die Volvo-Seite gefunden. Man sieht ja auch, dass diese digitale Geschwindigkeitsanzeige an der oberen Kante von diesem
oben links in der Ecke
stehenden, das ist also schon so nah, wie das mit dieser Lösung möglich ist. So nah am Fahrer, Auge und Bewusstsein, wie es nur irgend geht. Insofern, das ist eine Variante. Also was ich echt schlecht fand, war, ich weiß nicht, ob die es überhaupt noch so machen, diese Pizzateller vom Mini, wo man auch den Zeiger nicht so gut von den Ziffern unterscheiden konnte und so.
Ja, aber weißt du, bei all diesen Autos gab es ja immer noch so einen Zusatz Geschwindigkeitsanzeiger oder es gibt ein Head-Up-Display. Und Volvo hat halt auch kein Head-Up-Display momentan. Also ich prognostiziere mal, dass zur Modellpflege ein Head-Up-Display kommen wird, weil man einfach merkt, dass erstens ein schönes Extra ist, was man verkaufen kann. Beim Smart gibt es ein Head-Up-Display, also da kann man einfach die Technik einfach einbauen. Man muss dann halt in den sauren Apfel beißen und dieses Loch in der Armaturentafel dann irgendwie aushalten. Aber das ist, also da würde ich sagen, das kommt spätestens zur Modellpflege. Interessant ist beim Volvo, dass sie also wirklich Tasten und auch Tasten, von denen ich bisher dachte, dass sie auch noch physisch da sein müssen, sowas wie Warnblinker und sowas, die sind auch auf diesem Touch-Display. Und zwar in der untersten Zeile. Und um dem Ganzen noch ein Sahnehäubchen aufzusetzen, auch um Kosten zu sparen, haben sie die Schalter für die elektrischen Fensterheber nicht in den Türen, wie man es halt kennt, sondern in der Mittelarmlehne, also auf dem Mitteltunnel sozusagen. So ein bisschen wie bei Mini ja auch, Mini-Fahrer kennen es, dass man eben in der Mitte des Autos die Fenster auf und zu macht, aber das dauert wirklich länger, sich daran zu gewöhnen. Also man fasst natürlich intuitiv erstmal an die Tür und merkt, Mist, da ist ja gar kein Schalter. Und dann fasst man erst eben auf aufs Ende der Armlehne. So sind da jetzt einige.
Spart das Kosten?
Das spart Kosten, weil du weniger Kabel verlegen musst. Du musst nicht in die Türen legen und du kannst halt Rechts- und Linkslenker das gleiche Teil einsetzen.
Ja, okay.
Also du musst nicht zwei Module bauen für Fahrer, Beifahrer und also jedes Auto sieht einfach innen drin gleich aus und du hast deutlich kürzere Kabel auf jeden Fall, als wenn du da noch in die Türen rein musst. Das ist schon das war zumindest das Argument. Genau. Aber jetzt sieht das Ganze ja super einfach aus, ne? Also wir haben gesagt, schlicht, Kunst des Weglassens, Nordisches Design. Jetzt gab es aber zu dem Auto, da kann man einerseits applaudieren, weil die Presseabteilung wirklich sehr fleißig war, gab es ein neunseitiges Faltblatt mit Bedienhinweisen für das Fahrzeug. Und ehrlich gesagt, wenn ich ein neunseitiges Faltblatt, was wirklich schön gemacht ist und grafisch und wunderbar, wenn ich das wirklich brauche, um ein Auto zu verstehen, dann ist eigentlich irgendwas bisschen ruckelig irgendwie. Also ich finde, das müsste natürlich auch ohne dieses Faltblatt funktionieren, dass es einem einleuchtet. Ich habe jetzt nicht alle neun Seiten gebraucht, aber es gibt so ein paar Dinge, die beim Auto halt versteckt sind und ein bisschen anders funktionieren, als man es vielleicht gewohnt ist. Und dann, weiß ich nicht, ob das dann so eine gute Sache ist, dann die Leute mit so einem Faltblatt da zum Auto zu schicken.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Also, das machen die ja, damit ihr möglichst viel lernt und auch aufschreiben könnt und so. Und ich merke das auch gerade jetzt im Umgang mit dem Audi A6, der jetzt vor ein paar Tagen gekommen ist. Der hat auch so wahnsinnig, da müsste ich mich auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde irgendwie hinsetzen, Bedienungsanleitung und weil er so wahnsinnig viele Extras und Assistenzsysteme und Funktionen und so weiter hat. Und aber natürlich kannst du sagen, du hast einen Führerschein, du weißt, wie Autofahren geht, setz dich erstmal rein und hast die Pedale und das Lenkrad und dann wird's schon gehen. Und es geht ja auch. Du würdest nur eben nicht über alles schreiben können, weil du nicht alles selbst erfahren hast. Aber andererseits ist es auch, also Autofahren heute, das ist mir echt wieder aufgefallen im Umgang mit dem A6, weil der echt nochmal ein Teil schärfer ist als so ein Passat, so in ganzen technischen Ausstattung und so. Autofahren heute ist auch so ein bisschen Information Overkill, oder?
Ja, absolut.
Also dir werden Sachen erzählt, die du echt nicht wissen willst, ne?
Ja, und zwar ungefragt, ne? Und das ist wirklich, ich habe es, glaube ich, in dem Text, den ich geschrieben habe, habe ich gesagt, das ist wirklich wie so eine Entgiftungskur, wenn du in diesen Volvo steigst, weil natürlich hast du dieses zentrale Display, aber es ist nicht unbedingt in deinem Blickfeld die ganze Zeit. Und wir gucken ja heute sowieso schon den ganzen Tag auf irgendwelche Displays. Und es ist eine absolute Wohltat, dass du halt in einem Auto fährst und tatsächlich, wenn du willst, eigentlich nur auf die Straße schauen kannst. Also das ist total, back to the roots mäßig. Und das dann in Kombination mit diesem elektrischen Antrieb ist schon eine schöne Sache. Wo sie meiner Ansicht nach ein bisschen zu weit gegangen sind, ist aber beim Fahrzeugschlüssel. Es ist ja modern oder so Keyless Go, kennt man ja auch von anderen Autos, dass du halt einfach den Schlüssel in der Jackentasche haben kannst und dich dem Auto näherst und so weiter und so fort. Aber ich finde, es gibt Momente im Leben und vielleicht bin ich da jetzt auch schon in einem Alter, wo das wichtig ist, aber es gibt so Momente, wo ich gerne eine haptische oder zumindest eine optische Rückmeldung vom Auto haben möchte, um zu wissen, ob es wirklich verriegelt ist. Beispielsweise, wenn ich es am Flughafen abstelle und ich habe noch mein Kameraequipment drin oder egal was. Oder ich gehe irgendwo hin und mein Laptop ist hinten drin und ich möchte wissen, okay, dieses Auto ist jetzt zu und mit an sich hat ganz Wahrscheinlichkeit ist es auch noch zu, wenn ich wiederkomme. So. Und beim Volvo gibt es also eine Keycard. Das ist im Prinzip nur so eine kleine NFC, also Nahfeld-Sensorkarte. Die kannst du an die B-Säule halten. Dann kannst du mit dem Handy öffnen das Auto und wahrscheinlich so als Hilfe für die ältere Generation gibt es auch so etwas wie einen Fahrzeugschlüssel. Das ist aber ein schalterloser schwarzer Kasten, an dem kannst du nichts drücken, gar nichts. Und das ist total komisch, weil du läufst vom Auto weg und du musst dich darauf verlassen, dass das Auto halt irgendwann zugeht. Aber du kriegst keine Rückmeldung vom Auto, dass es wirklich jetzt zugegangen ist. Ach, und du kannst auch nicht draufdrücken auf den Schlüssel, um jetzt auf- oder zuzumachen, sondern du kannst dich eben nur nähern oder dich entfernen vom Auto und das war's dann. Und das finde ich irgendwie, nee, also für mich wäre es erstmal nichts so spontan.
Ja, also ich bin ja auch jemand, der mit der Fernbedienung zumacht und dann gern einmal noch am Griff zieht, ob es wirklich zu ist.
Ja, das ist aber schon fast ein bisschen Psycho.
Ja, das ist ein bisschen Psycho, aber das ist so, meine Mutter rennt immer aus dem Treppenhaus wieder zurück und guckt, ob alle Herdplatten auf Null sind. Mhm. Und das, daher habe ich das vielleicht ein bisschen geerbt. Jedenfalls fasse ich einmal an, und das kannst du mit diesen Keyless-Go-Autos ja auch kaum machen. Du wirst irre schnell sein. Also drücken und sofort ziehen am Griff, weil sonst, wenn du nur eine Sekunde wartest, geht er wieder auf, weil er denkt, hey, Fatih will wieder einsteigen. Ja. Und dann kannst du da ewig und 3 Tage stehen und deine Tür kontrollieren. Also ich mache es tatsächlich manchmal so, wenn ich echt nicht sicher bin, und der Audi ist auch so ein Schnellschließer oder Schnellöffner, dass ich da so aus 20 Meter Entfernung nochmal auf den Schließknopf drücke und dann sehe ich die Warnblinkanlage einmal zucken und dann weiß ich, ja. Und dann den nicht sofort in die enge Hosentasche stecken, nachher geht er wieder auf, ja. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich meine, ich möchte auch nicht die Schlüssel zurückhaben. Ich kann mich ja auch noch an die Zeiten erinnern, als wir die Wörter mit Zentralverriegelung, serienmäßig, 3 Wörter, sogar in Bildtexte geschrieben haben. Also ich habe ja bei der Bildzeitung angefangen, also in 35-zeilige Fahrberichte, haben wir noch geschrieben, der Wagen hat Zentralverriegelung serienmäßig. Also, ne, ich komme also aus einer Zeit, wo man wirklich mit dem Schlüssel sein Auto aufgeschlossen hat. Und das ist dann natürlich was, gut, echt was ganz anderes. Aber ich finde dieses Keyless Go, weißt du ja, nicht so besonders, weil man einfach letztlich nie so genau weiß, wo der Schlüssel ist. Ich kann damit aber auch leben. Aber ich muss auch eine Bestätigung haben. Und meine Bestätigung ist, einmal an der Tür zu ziehen. Und wenn das nicht geht, dann bin ich unglücklich.
Alles mir nur aufgefallen. Vielleicht kann man sich auch daran gewöhnen nach einigen Tagen, aber irgendwie bräuchte es dann doch noch eine verlässliche, meinetwegen optischer Hinweis, dass er mit den Scheinwerfern irgendwie blinkt oder irgendwas, dass man sich auf irgendwas verlassen kann. Okay, das Auto ist jetzt auch wirklich zu, weil er nähert sich auch, eröffnet sich auch, finde ich, schon extrem früh, wenn man sich dem Auto nähert. Und was man zwischen nicht mehr machen kann, was ich auch wirklich oft mache, ein sogenannter Use Case meinerseits, natürlich ein Auto aufblinken lassen, wenn ich irgendwo im Parkhaus stehe und ich mir nicht mehr sicher bin, ist es jetzt Reihe 7 oder 8 im Flughafen, dann entriegel ich das Fahrzeug, es blinkt irgendwo und ich weiß, okay, da hinten steht er wahrscheinlich. Das ist mit einem Schlüssel ohne Knopf schwerlich möglich. Und dann extra die App rauszuholen und irgendwie in der App die Funktion bitte hup jetzt mal zu drücken. Ach,
Das geht
bestimmt, aber dann ist wieder die Voraussetzung, dass es halt ein Handynetz gibt. Und wenn du in der Tiefgarage in der dritten unteren Ebene stehst, kann auch das dann vielleicht nicht funktionieren. Ja. Also da muss ich sagen, wirklich ein normaler Funkschlüssel, der in der Hosentasche bleiben kann, der aber trotzdem noch 1-2 Tasten hat, entriegeln und verriegeln, das ist genauso schön wie echte Knöpfe. Und die gibt's beim Volvo halt wirklich nur noch auf dem Multifunktionslenkrad und auf der Mittelkonsole und in der Sitzverstellung. Ansonsten ist wirklich auch alles halt nur noch touchy-touchy. Ne? Aber das ist jetzt gerade die Phase. Und ich glaube, die Phase werden wir auch alle wieder überwinden, weil ich doch so in der Branche immer mehr auch gerade Designer und Innenraumdesigner höre, die sagen, nee, also so die Wertigkeit von echten Knöpfen und Schaltern, die ist halt unerreicht. Und die kommt auch wieder. Die kommt auch wieder.
Ja, ich meine, letztlich kommt ja in der Mode alles irgendwie wieder. Aber andererseits, ich finde den Gedanken, dass man, also gerade weil die Autos eben so einen Information Overkill bieten und auch so einen Funktions-Overkill und so weiter. Ich meine, man soll ja, wir können das ja ruhig nochmal sagen als Spezialpodcast für konservative Menschen, dass ein Auto eigentlich zum Autofahren gedacht ist. Also von hier nach da und vielleicht auch wieder zurück. Und zwischendurch mal nachtanken. Und das ist das, was ein Auto können muss. Und heute kann es so wahnsinnig viel mehr, was wir auch alle schätzen. Je jünger, desto mehr schätzen wir das. Und ich schätze das auch wahnsinnig, dass ich in jedes moderne Auto mein iPhone reinlegen kann und ich habe sofort alles, was ich brauche. CarPlay und so. Ne? Das finde ich, ist für mich völlig unverzichtbar. Aber eigentlich ist es doch total verrückt, wenn du denkst, wofür ein Auto mal angetreten ist. Dass es dich nämlich angenehm und zuverlässig von A nach B bringt. Vielleicht schnell, vielleicht komfortabel, so wie du es eben gerne hättest. Und da ist eigentlich die Idee, weniger Knöpfe reinzutun, schon mal gar nicht so schlecht, weil dann sagt das Auto damit, ich bringe dich von A nach B. Das ist meine zentrale Aufgabe. Aber wenn du die Knöpfe durch Touchflächen ersetzt auf dem Bildschirm, dann hast du ja letztlich gar nichts gewonnen. Du hast nur stilistisch was geändert.
Ja, genau. Wenn es halt, du hast kostenseitig was erreicht, weil natürlich ist es einfacher, irgendwelche virtuellen Tasten auf dem Display anzuzeigen. Und du hast halt, wenn das Auto aus ist, einfach so einen cleanen Look, der natürlich ankommt. Ne? Aber das Schöne an dem Innenraum, und ich glaube, das macht es auch so besonders und macht es vielleicht auch so ein bisschen skandinavisch, obwohl es ja ein Geely-Auto ist, was auch immer das bedeuten mag, aber es wird momentan in China gebaut, es wird ab nächsten Jahr auch in Europa gebaut, im belgischen Werk in Gent. Das heißt, man kann dann ab nächstem Jahr auch einen europäischen Volvo X30 kaufen und sie wollen damit wirklich Stückzahlen machen. Ne? Also die rechnen da wirklich damit, dass nächstes Jahr dieses Auto schon der meistverkaufte Volvo ist auch in Deutschland. Mhm. Also die wollen damit richtig was reißen. Und es gibt natürlich einen lederfreien Innenraum, klar. Und damit nicht genug. Es gibt auch andere, finde ich, sehr hippe Wertstoffe oder beziehungsweise Werkstoffe, die so klingen, als kämen sie von einem Wertstoffhof. Du kannst recycelten Jeansstoff, Flachs, Wolle. Mhm. Also da ist wirklich alles möglich. Und die Dekoreinlagen, wo man ja früher so unser eins auf irgendwie Wurzelholz gerne mal geguckt hat, die sind teilweise so, so futuristisch, so körnige Dekoreinlagen, die aus gemahlenen Plastikabfällen irgendwie hergestellt werden, wo du noch so, wenn du genau hinschaust, noch erkennst, dass hier wirklich alte Rollläden irgendwie durch die Mühle gedreht wurden und da, also es ist schon cool. Also ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Ich würde sofort sagen, das ist, ist ein cooles Auto und hat ja auch beim Einstiegspreis zumindest was, wo man nochmal zweimal hinschauen muss, weil immerhin kostet dieses Auto 900 Euro weniger als der technisch ja sehr eng verwandte Smart Hashtag 1. Das heißt, der geht los bei 36.590 Euro. Mhm. Und wenn man jetzt guckt, was so andere Elektroautos kosten, ja, wir haben schon oft drüber gesprochen, gerade so bei Stellantis, wo es jetzt die letzten Jahre immer eher bei 40.000 losging, also Peugeot, Opel und so weiter. Da ist jetzt ein Volvo, die ja ein Premium-Hersteller sein wollen, mit 36.590 ist es schon eine Kampfansage und könnte schon verfangen bei dem einen oder anderen. Ne?
Ja, das ist, also in der Welt am Sonntag war gerade ein Interview mit Tavares, dem Chef von Stellantis, und da haben sie ihn auch natürlich nach den Subventionen gefragt und wie das weitergeht mit den E-Autos und er blieb da ganz klar und fest, wir werden ab, weiß nicht, 2028 oder sowas, nur noch elektrische Autos haben und wir wackeln da nicht und er hat aber gefordert, dass die Subventionen wieder aufgenommen werden, weil das anders eben nicht gehe, weil das zu den vier Grundvoraussetzungen gehöre, Elektromobilität groß zu machen, neben Ladeinfrastruktur, neben Reichweite und das vierte habe ich gerade wieder nicht parat. Und das war so ganz interessant, weil er sagte, wir können auch gegen die Chinesen bestehen mit unserer Strategie. Die Amerikaner schützen sich vor den chinesischen Autoherstellern mit Zöllen. Die EU denkt ja auch darüber nach und er hätte nichts dagegen, aber er sagt, er kann auch ohne. Aber er sagte, die Chinesen arbeiten halt mit 30% weniger Arbeitskosten. Und das nutzt natürlich auch jetzt so einem Volvo. Ne? Das nützt die auch so einem Volvo, wenn das ja eigentlich ein Hochpreisprodukt ist, weil das können sie dann dadurch ein bisschen günstiger anbieten.
Aber ob sie dann die Autos, die in Belgien gebaut werden, können sie ja nicht höher einpreisen. Also das muss ja schon so eine Situation sein. Wahrscheinlich ist der eigentlich noch günstiger. Ne? Also das
kann sein.
30.000 wäre auch in Ordnung für das Auto.
Ja.
Der Rest ist halt der Premium-Aufschlag.
Ja, genau.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Also, ich finde das schon ein interessantes Mobil, und ich glaube, das hat über 400 Kilometer Reichweite nach WLTP, wenn ich das
je nach Akku natürlich, ja, genau.
Ja.
Du hast drei verschiedene Motoren oder Leistungsstufen zur Auswahl, und entweder den kleinen 51 Kilowattstunden oder den großen 69 Kilowattstunden Akku. Und also der von mir genannte Einstiegspreis gilt natürlich für den kleineren Motor und für den kleineren Akku, also für den schwächeren Motor. Aber ja, wird für die meisten Leute ausreichen, davon kann man ausgehen. Der hat eine Reichweite von 344, der kleine, und der große hat bis zu 472, glaube ich, wenn ich mich erinnere. Ja. Also da ist dann schon, so wie beim Smart Hashtag 3, mit dem ich unterwegs war.
Das will ich vielleicht nochmal sagen, was Tavares sagte zu der Ladeinfrastruktur. Er meint, das muss so sein, dass egal, wo du hinfährst, ob du irgendwo essen gehst oder ob du ins Kino gehst oder so, dass du dein Auto immer an der Ladestation stellen kannst. Dass die Dinger so zum Straßenbild gehören wie der Alleebaum oder... Also ganz normal, ja.
Das dauert noch ein bisschen.
Und ja, und da habe ich auch gedacht, Mensch, wer soll die ganzen Strippen ziehen und die ganzen Leitungen verlegen? Und vor allen Dingen, wer soll die Dinger bezahlen? Weil der Autohersteller sagt ja, wir haben unsere Schuldigkeit getan, jetzt macht mal, ne?
Ja,
also
ja.
So direkt hat er es nicht gesagt, aber so hat er es gemeint, ne?
Ja. Wobei diese einfachen Ladesäulen, also jetzt nicht Schnelllader, sondern das ist ja, sag ich mal, ein überschaubares Investment. Ich weiß, dass es auch nicht gerade ganz günstig ist, weil es ja alles abgesichert sein muss und irgendwelchen Normen entsprechen muss. Aber ich denke, wenn man da ja noch ein bisschen Erfahrung sammelt und so auch so ein bisschen die berühmten Skaleneffekte eines Tages irgendwie nutzt, kann man da, glaube ich, schon für überschaubare Kosten noch ein paar mehr Ladesäulen aufstellen. Die Frage ist, ob man es halt wirklich will. Also ich denke, man sollte mal mit Supermarktparkplätzen anfangen, bevor man jetzt irgendwie entlang der Gehwege noch sowas aufstellt. Ich war heute Vormittag in München unterwegs, und also München ist jetzt auch keine Stadt, in der nicht gerade wichtige Automobilhersteller sich ansiedeln. Das ist ja schon auch eine Autostadt. Aber wenn man da jetzt mal wirklich, ohne seinen Google Maps anzuwerfen, einfach mal nach Lademöglichkeiten Ausschau hält, findet man jetzt kein Überangebot im inneren Stadtbereich. Und wenn da irgendwas ist, dann stehen halt irgendwie zwei Plug-in-Hybride und dann ist halt eh besetzt. Ne? Also ist halt so.
Genau.
Und auch am Flughafen, ich wollte mein Auto heute da anstöpseln, da gibt es, glaube ich, 20 oder 30, lass es maximal 40 Plätze sein, im P20 in München am Flughafen. Das war halt alles komplett voll, weil du kannst da halt bis zu 48 Stunden stehen. Und da brauchst du halt nicht nur 40, da brauchst du halt heute eigentlich wahrscheinlich 400 Plätze, um zu garantieren, dass auch wirklich jeder, der mit zum Auto kommt, auch laden kann. Also ich habe jetzt keinen Stromparkplatz gefunden da im Parkhaus.
Und wie kommst du denn nach Hause, wenn du morgen Abend wieder kommst von deinem Termin?
Da fahre ich dann zur nächsten Tankstelle, weil ich habe ja gerade einen Mazda MX-30 mit dem Wankelmotor Range Extender.
Ach so, okay.
Den wollte ich aber mal vollladen, um auch mal auch mal elektrisch fahren zu können.
Ja. Das ist ja ganz allgemein. Also die Parkdauer, das muss ja gar nicht ein Plug-in-Hybrid sein. Das kann ja auch irgendein beliebiges Elektroauto sein, das an einem Schnelllader vielleicht nach einer Stunde oder nach einer halben eigentlich voll wäre, aber der Fahrer ist ins Kino gegangen.
Ja gut, dann stand da an der falschen Ladesäule, genau. Du brauchst für verschiedene Anwendungsfälle verschiedene Ladesäulen. Deswegen ist ja okay, dass die Schnellladesäulen vor allen Dingen außerhalb der Stadt und an Autobahnen stehen. Und in der Stadt brauchst du halt einfach so langsame Ladesäulen, wie du gesagt hast, wenn du auch wirklich mal 3-4 Stunden dich irgendwo in der Stadt aufhältst, dass das dann ein Zeitraum ist, den du halt irgendwie sinnvoll nutzen kannst, um ein Auto zu laden. Das ist, ja, das ist noch ein weiter Weg. Aber ich bin mir sicher, dass du auch mal in den Genuss kommst, mit einem Volvo EX30 zu fahren. Und wenn es kein Testwagen sein sollte, wollte ich noch auf eine Probefahraktion hinweisen, so auch als bisschen als Geheimtipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Man kann bei allen Volvo-Händlern sich so ein Auto für 24 Stunden ausleihen.
Okay.
Also ohne, dass damit Kosten verbunden sind. Man muss sich einmal registrieren und dann kannst du so ein EX30 für 24 Stunden in deinem gewohnten Umfeld halt ausprobieren. Ich finde, das ist echt eine coole Aktion. Also es ist keine bezahlte Werbung, aber ich war wirklich begeistert, dass man sowas macht, weil nur so kannst du den Menschen halt auch dazu bringen, mal ein Elektroauto wirklich nicht nur eine halbe Stunde um den Block zu fahren und zu sagen, ja, cool, fährt gut, geht gut an der Ampel, sondern auch wirklich mal zu schauen, okay, wie ist es denn, so ein Auto mal auf dem Aldi-Parkplatz zu laden und was habe ich da für Herausforderungen? Ne?
Du zahlst natürlich einen Preis für so ein Angebot. Hinterher werden sehr gut geschulte Verkaufsgenies dich anrufen und versuchen dir das Ding anzudrehen, weil anders wird ja kein Schuh draus irgendwie.
Das wär's mir wert, ja.
Das ist schon interessant. Ja, aber klar, also Elektromobilität ist immer noch, allein wenn wir jetzt reden, die Schnelllader müssen nach draußen, die Langsamlader müssen drinnen, man muss für jeden Zweck die richtige Ladekonfiguration haben und so weiter, da schalten natürlich immer noch viele, viele Tausende, Zehn, Hunderttausende Leute einfach ab, weil sie sagen, nee, sie hätten
ungefähr die Hälfte unserer Hörer schalten ab, ungefähr 100.000. Ja,
genau. Sie hätten es gerne wieder so einfach wie früher oder weiterhin so einfach wie früher und so wird es natürlich nicht bleiben. Also ich neige ja auch dazu zu sagen, Mensch, komm, der nächste wird wieder ein Diesel und so weiter, wird schon gehen, aber wenn ich mir vorstelle, heute holte ich meinen Enkel ab, der ist 7, und er sagte, wo soll ich mich denn hinsetzen? Rechts vorne oder links vorne? Ich sage, na, mit links, da warten wir noch ein bisschen. Aber der wird ja auch irgendwann anfangen, Auto zu fahren. Und der lebt dann noch so lange, dass er 60 Jahre Auto fährt oder so. Wird man dann immer noch Turbodiesel fahren? Bin ich immer noch nicht so sicher. Und wahrscheinlich werden sich die Menschen dann doch nochmal an das andere gewöhnen müssen. Wobei ja nach wie vor immer noch gesagt werden muss, auch Elektroautos brauchen Rohstoffe, auch Elektroautos brauchen Primärenergie, nicht zu knapp. Also umsonst ist das auch alles nicht, ne? Aber
natürlich nicht.
Es ist eine interessante Erweiterung des Menschheitsportfolios, sag ich mal. Und ich stehe nur nach wie vor auf dem Standpunkt noch nicht. Also für mich.
Ja, du bist halt kein Early Adopter. Du bist halt
jedenfalls, ne, das war ich sowieso fast nie. Also ich habe jetzt ein iPhone 11 zum Beispiel und möchte jetzt auch kein 15er haben. Also wenn mein iPhone 11 jetzt in den See fallen würde, würde ich
noch einen 12er holen.
Nee, ein 13er oder 14 oder so. Ich weiß gar nicht, gab es einen 13er aus Arbeitgläubigkeitsgründen?
Ja,
gab's. Also immer so 1-2 Generationen zurück, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auch besser und also insofern, ich brauche das nicht, obwohl ich natürlich, also wenn ich das Geld hätte oder ausgeben wollte für ein iPhone 15, da hätte ich ja kein Problem mit, dass das jetzt technisch nicht in Ordnung sein könnte, weil da sind ja keine beweglichen Teile drin, ist ja alles Software, die wird da sowieso regelmäßig abgedatet, das ist schon alles gut. Apropos Apple und apropos Software und apropos Update. Das größte Update gekommen ist zum Apple Car diese Woche. Sie haben schon offiziell ihre Bemühungen eingestellt, ein Auto auf den Markt zu bringen. Das Apple Car hat 10 Jahre lang Schlagzeilen gemacht, 10 Milliarden Dollar Invest verursacht.
10 Milliarden, wirklich? Okay.
Und jetzt haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Und sie haben es natürlich nicht so detailliert begründet, aber die Leute, die sich professionell mit Einschätzungen dieser Art befassen, sagen und schreiben, dass die eben gemerkt haben, dass jetzt zurzeit nicht möglich ist, da was Disruptives zu machen, so wie es Tesla gemacht hat. Tesla ist ja auf den Schlag gekommen und hat gesagt, komm, wir sind die geilsten mit den geilsten Elektroautos und haben eigene Stromversorgung und das kostet alles nichts und so weiter und so fort. Und sie haben ja einen unfassbaren Hype verursacht und sind ja immer noch ganz gut davor. Und Apple wollte ja sowas Ähnliches machen, nur eben mit autonomem Fahren. Und das funktioniert da nicht, wie wir wissen. Also alle Hersteller sind massiv desillusioniert. Darüber haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, dass die Autos halt doch nicht so gut alleine fahren. Und selbst in den USA gibt es, glaube ich, nur noch 2 oder 3 Gegenden, wo man das erproben darf, wo auch Apple gefahren ist mit seinen Autos und wo es einfach nicht so den Super-Hype-Mehrwert gibt, dass man den Leuten sagen kann, komm, setz dich mal auf die Rückfahrbank und schlaf und, und spiel an deinem iPad rum und das Auto macht schon. Weil das ist ja das Ziel gewesen. Und alles, und wenn du das nicht erreichst, dann bist du ein Autohersteller von vielen. Und das passt ja nun in die Apple-Firmenkultur so wenig hinein wie nur irgendwas. Also Apple als Produkt, als Design, als Smartness-Lösung sozusagen, ist alles, was ein Auto nicht ist. Also ein Auto ist aus zehntausenden Teilen, für die 5000 Ingenieure verantwortlich sind und alles muss gründlich getestet werden und muss möglichst perfekt und ohne Rückrufaktion, also ohne Update nach 4 Wochen beim Kunden sein, das ist ja nicht so.
Ja, im Prinzip hat ja auch Elon Musk mit Tesla schon so ein Apple-Auto unter anderer Flagge irgendwie auf den Markt gebracht. Was zwar
nicht, er hat das Elektroauto revolutioniert, sozusagen. Genau. Und dieser Schritt ist jetzt Apple verwehrt. Und das finde ich schon interessant, weil das gibt eben, wie gesagt, gibt eben auch noch Hoffnung, wenn man sagt, nee, du kannst die Autoindustrie eben nicht einfach von hinten in den Arsch treten und dann alles dann hoch aufreißen bis zum Rücken. So einfach ist es nicht. Das ist eine träge Masse.
Du kannst nur wachrütteln vielleicht ein bisschen. Ja,
genau.
Und wahrscheinlich sagen die jetzt einfach, hol dir einfach so eine Apple Vision Pro, so eine Brille.
3.600 Euro oder was?
Genau, setz dich in einen Tesla Cybertruck und dann kannst du auch so spielen, als würdest du Apple Auto fahren. Also das reicht ja vielleicht auch erstmal. Also ich bin jetzt nicht unglücklich. Ich fand jetzt auch natürlich am Anfang die Meldung interessant, als Apple das damals kommuniziert hat, dass sie an sowas eventuell entwickeln und forschen. Hat man sich auch dann designmäßig irgendwie was vorstellen können. Ne? Aber ja, vielleicht ist es auch okay, erstmal, dass Autohersteller und Autodesigner weiterhin einen guten Job machen können. Und trotzdem haben wir ja auch Apple-Inhalte in den Autos und da wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Ich meine, Google ist da, glaube ich, aktiver, was das Betriebssystem von Autos angeht, also von Unterhaltungssystemen. Aber auch da ist ja Apple jetzt nicht ganz unbeteiligt mit CarPlay und so weiter.
Ja, und wir müssen auch noch sprechen über Tesla, wo wir schon, da war heute, also wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf.
Läuft
der
bei
Podcast
dir,
ist so der, frisch, der ist noch warm.
Läuft bei dir ein Notstromaggregat noch oder hast du wieder Strom?
Nee, es war, also heute Morgen musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich hörte Stromausfall bei Tesla, also hier in Grünheide, wo in der Nähe von meinem Wohnort. Und ich fand das natürlich, auf meine altväterliche Art, fand ich das humorvoll, dass am Elektroauto der Strom ausfällt, also beim Hersteller. Aber die ganze Sache war ein Anschlag. Also eine linksradikale Gruppe hat sich bekannt, die heißen irgendwie Vulkan oder so ähnlich. Und sie sind gegen Kapitalismus, gegen das Patriarchat und überhaupt. Und haben also einen großen Strommast so richtig zerstört, der einfach dafür zuständig war, dass auch bei Tesla in Grünheide Strom ankommt. Das wird jetzt ein paar Tage nicht gehen. Die werden also ein paar Tage keine Autos herstellen. Und jetzt die Ermittlungen sind, die Spuren sind gesichert. Jetzt werden also die Reparaturarbeiten beginnen. Und Elon Musk hat natürlich, der hat zwei deutsche Wörter auf X, vormals Twitter, also sein Social Media, hat er verwendet, nämlich extrem dumm, so hat er die Leute bezeichnet. Und ihm gefiel das natürlich überhaupt nicht. Und ich habe da auch also wenig Schadenfreude. Also ich fand das lustig, dass man einen Stromausfall im E-Auto-Werk hat. Aber wenn es darum geht, das ist natürlich gemeingefährlich, weil es waren natürlich auch ein paar umliegende Gemeinden vom Strom abgeschnitten für ein paar Stunden. Und das ist wahrlich kein Spaß. Und letztlich macht diese Gruppe ja gerne auch weiter. Die sind ja stolz darauf. Und die haben auch schon in der Vergangenheit, in vielen verschiedenen Jahren, immer mal Anschläge auf die Infrastruktur unternommen, weil ihnen einfach die ganze Richtung nicht passt. Also es ist so ein richtiger altmodischer, linksradikaler Kampfgeist, der dahinter steckt. Und das ist für mich schwer zu verstehen oder eigentlich gar nicht zu verstehen. Und ja, also das war das, was hinter dieser heiteren Meldung stand doch eine sehr ernste Sache. Und ich finde, also ich mag ja keinen, der irgendwem Gewalt antut oder so. Und ich finde aber so auf die Infrastruktur, also auf das, was wir alle nutzen, Straßen, Kanalisation, Stromleitungen, hier Nord Stream 2 oder so, das kaputt zu machen, finde ich, ganz besonders bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ja, das trifft einfach die Gesellschaft auch ins Mark. Ne? Stell dir mal vor, jemand gräbt sich im Atlantikboden an die großen Internetkabel und sägt die durch. Ja? Das wäre auch kein Spaß.
Ja, das ist kann alles noch kommen. Im Suezkanal habe ich auch mitbekommen, dass da irgendwelche Kabel zerstört wurden, aber okay. Man weiß noch nicht genau, weshalb, wieso, warum. Also ja. Das zeigt natürlich einfach immer, wie verletzlich halt so eine Gesellschaft ist.
Absolut. Gut. Aber der Podcast geht noch durch.
Der Podcast läuft noch durch, hoffentlich, genau. Und ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, wenn du mehr zu deinen ausführlichen Testerfahrungen mit dem Audi erzählen kannst.
Das werden wir nächste Woche noch nicht machen, denn wir haben nächste Woche wieder einen Gast.
Ah, auch sehr schön.
Genau, und da kann man... Übernächste?
Ja, Audi muss immer noch dran kommen, natürlich.
Also Audi kommt schon noch dran, aber der Gast kommt nächste Woche.
Der kommt nächste Woche, genau.
Ja, und da könnten wir schon mal vielleicht einen Tipp geben, den Podcast Rückspiegel mal einmal Probe zu hören.
Ja.
Die befassen sich sehr intensiv mit alten Autos. Mhm. Und einer der beiden Macher wird bei uns zu Gast sein und... man muss die Folge nicht vorher hören, die machen, aber man kann, Pflicht. Wenn man sich dafür interessiert, dann ist das vielleicht noch wertvoller, was wir miteinander zu besprechen
haben. Sehr schön. Dann, toi, toi, toi mit der Stromversorgung im Raum Brandenburg und bis nächste Woche.
Okay, bis dann. Ciao.
Ciao.
Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.